Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel.
Mit Jörg Degenhardt am Mikrofon. Mallorca arbeitet an seinem Image. Weg vom Sauftourismus, Kulinarik statt Exzesse. Aber davor ist Schwitzen angesagt. Nicht beim hemmungslosen Sonnenbaden, sondern beim Wandern, beim Klettern oder beim Rennradfahren über Serpentinen und Pässe. Keine Frage, die beliebte Baleareninsel hat sportlich einiges zu bieten, auch für weniger Trainierte, für Freizeitsportler eigentlich jeden Alters, wie Sie gleich im Feature von Caroline Kuban hören werden. Abseits vom Ballermann, Bergsport auf Mallorca.
Also we need to know.
Jeder noch mal Schluck Wasser trinken.
Das ist wichtig.
Nee, Wasser importieren.
Herr Schneider,
ich möchte bitte.
Gut. 10 Uhr an einem sonnigen Morgen auf einem Aussichtspunkt oberhalb von Costa del Blanes, einer kleinen Ortschaft im Südwesten Mallorcas, nur wenige Kilometer von der Hauptstadt Palma entfernt. Der Blick geht weit über die hügeligen Ausläufer des Tramuntana-Gebirges bis hin zum Meer. Neun Männer und eine Frau steigen aus einem VW-Bus, greifen sich ihre Rucksäcke aus dem Kofferraum, packen Wasserflaschen ein und warten auf die Informationen ihres Wanderführers José.
Okay, guys.
Right now, you have two different activities. It's a hiking now with a small cave and also a zip line, Tirolina, with a rope, but you fall in the water, right? Between cliffs. Whoop. Okay.
Zunächst steht Wandern auf dem Programm, anschließend Klettern in einer unterirdischen Höhle, später Abseilen am Fels. José ist gebürtiger Mallorquiner und kennt die Insel wie seine Westentasche. Regelmäßig führt er Gruppen in die Berge, organisiert sportliche Abenteuertouren. Gemeinsam mit seinem Kollegen Alfonso begleitet er heute eine Gruppe aus Thüringen. 10 Mitarbeiter einer Firma für Industriemontagen feiern 20-jähriges Bestehen. Ein Firmenausflug der besonderen Art.
Denn jetzt die Stimmung so vor dem großen Tag hier?
Ein paar sind bestimmt angespannt, aber eigentlich cool. Wir freuen uns drauf. Ja, bis eben wusste man ja noch gar nichts. Also von daher ist die Spannung schon groß jetzt.
Den Rucksack auf dem Rücken, einen Pulli um die Hüfte, geht es los. Den Schotterweg immer bergauf in Richtung Höhle. Vorbei an lila blühenden Rosmarinbüschen, Pinien und Olivenbäumen. Der Blick öffnet sich immer wieder zur Küste in Richtung Magaluf, dem Ballermann der Briten. Doch von Partyrummel ist hier oben nichts zu spüren. Bis auf ein paar Vögel und den Wind absolute Stille. Nach einer knappen Stunde ist das erste Ziel erreicht. Auf einem Platz, umgeben von Pinienbäumen, klafft ein 2 Meter großes Loch im Boden, zugedeckt mit Holzplatten als Schutz für die Tiere. José räumt das Holz zur Seite und zieht mehrere Helme aus seinem Rucksack. An jedem bringt er eine Stirnlampe an.
Es gibt 400 Höhlen hier in der Gegend. In einigen von ihnen musst du mit Seil gehen. In dieser hier müssen wir nur wandern. Ein bisschen klettern, aber ein Seil ist nicht nötig. Seid vorsichtig, weil es glitschig ist. Vielleicht ist es nass und glatt. Ich gebe euch einen Helm, den müsst ihr aufsetzen. Mit einer Stirnlampe. Es ist total dunkel da drin. Genießt das Leben.
Die Spannung steigt.
Aufgeregt.
José erzählt beiläufig, dass die Höhle bekannt ist für ihre Fledermäuse.
Nee, da gehe ich nicht mit.
Das war jetzt auch nicht
gut. Aber nicht mich in dem Dunkeln, mich in dem Fledermäuse.
Nein. Gut, im Wetter schön, denke ich. Wir lassen uns positiv überraschen.
Wenn du mal drauf brauchst du mehr.
Nach wenigen Schritten abwärts wird es so eng, dass man sich nur noch auf allen Vieren vorwärts bewegen kann. Ein paar Minuten später gelangt man in einen größeren Raum und wähnt sich in einer anderen Welt. Von der Decke ragen eiszapfenförmige Tropfsteingebilde ins Innere der Höhle. Aus dem Boden wachsen bizarre Miniaturberge, wie Kleckerburgen aus Stein. Stalaktiten entstehen über Jahrhunderte durch Ablagerungen des mineralhaltigen Wassers. Wo zwei aufeinandertreffen, bilden sich Säulen, erklärt José.
Stalaktiten entstehen durch Wasser. Vom Wasser setzen sich die Mineralien ab. Und stellt euch vor, für so ein Stückchen hier braucht es 100 Jahre.
Nach dem geologischen Exkurs in der größten Kammer der Höhle geht es im Gänsemarsch weiter. Schritt für Schritt über den feuchten, felsigen Boden. Abgründe tun sich auf und verschwinden wieder. Die feuchten Wände bieten wenig Halt. An einer Felskante wird es besonders haarig.
Hier waren wir schon mal. Du große Güte, wie komme ich da jetzt wieder rüber?
Alles gut.
Ich hab's überlebt.
Guck mal, hier Stein, kannst du dich festhalten?
Ein paar Schritte weiter steckt Anja fest.
Du musst dich hier oben festhalten. Jetzt drehst du dich mit dem Körper und machst das Bein hier runter. Hier ist Gewicht auf das Bein.
Das ist auch noch so ein Blödsinn.
Also du musst beide vor, sonst wird's nicht, Anja. Geh mit dem einen Fuß hier hin. So, und jetzt drehst du dich praktisch rüber.
Ich kann dir auch noch Hand geben, nur notfalls.
Oh, alles gut. Oh, die Oma!
Zeit für eine kleine Pause. José fordert alle auf, ihre Stirnlampen auszuschalten und eine Minute lang zu schweigen. Totale Stille in Dunkelheit. So fühlt sich das an für die hier lebenden Tiere, sagt José. Ein paar Unermüdliche legen noch eine zusätzliche Kletterrunde ein. Die anderen zieht es hoch in die Sonne. Nach etwa einer Stunde hieft sich der Letzte aus der Höhle. Alle sind begeistert.
Tageslicht. War schön, super.
Sehr gut. Interessant. Eigentlich sehr beeindruckend, die ganze Geschichte.
Das war richtig gut. Jetzt noch mal zum Schluss da unten. Ich hab noch mal eine Rutsche eingebaut.
Ja.
Bin den Felsen runtergerutscht. Durchatmen. Super. Wird, glaube ich, ewig in Erinnerung bleiben. Das ist eine andere Welt, auch die Ruhe. Wir haben es doch mal geschafft, so 30 Sekunden absolute Stille zu bringen, wo man nichts hört, außer vielleicht einen Tropfen von dem Stalagniten. Schön hat man in der heutigen Welt kaum noch. Und so verborgen mitten hier drin hätte, was niemand vermutet hätte. Schön. Nicht so ein Touristenort, sondern einfach was Besonderes mit körperlichem Einsatz und mit ganz viel Spaß.
Während sich die Thüringer Industriemonteure von ihrer unterirdischen Klettertour erholen, beginnt 30 Kilometer nördlich für 6 Ehepaare ein ganz anderes Naturerlebnis.
Bon dia. Warm angezogen seid ihr? Ihr könnt euch erst mal ausziehen im Bus, weil wenn wir oben aussteigen, wird es frisch, sage ich gleich.
Bergführer Hendrik Uhlemann ist mit seiner Wandergruppe auf dem Weg von Soyer hoch zum Kuba-Stausee. Ausgangspunkt für eine 6-stündige Tagestour durchs Tramontana-Gebirge. Während der 30-minütigen Busfahrt ist Zeit für ein bisschen Landeskunde.
Wir sind heute in der Region Escorca. Escorca ist die flächenmäßig größte Gemeinde in der Tramontana, aber mit wenigsten Einwohnern. Es hat hier nur in der Region Escorca nur knapp 600 Einwohner. Es sind nur die Bauern, die hier leben, in den großen Fincas. Ich habe ja schon gesagt, dass 90% der Fincas Privatgelände sind. Das geht bis ins 13. Jahrhundert zurück, als die Reconquista hier war, die Eroberung Mallorcas durch die Katalanen. Und dann habe ich auch schon erzählt von dem UNESCO-Welterbe, was 2007 angekurbelt wurde. Und da hat man sich diesen königlichen Erlass aus dem 17. Jahrhundert rangezogen und das nochmal durch ein neues Gesetz amtlich festgelegt, dass man die Tramontana so erhalten bleiben soll.
Seit 14 Jahren arbeitet Hendrik Uhlemann als Wanderführer auf Mallorca. Seit 11 Jahren ist er Chef der Firma Mallorca Activities, ein Dresdner Auswanderer. Hier gelandet, um für einige Monate Spanisch zu lernen. Hier geblieben, weil er seine Frau kennenlernte. Nach 30 Minuten hält der Bus am Embalse de Cubert, dem größten Stausee Mallorcas, 750 Meter über dem Meeresspiegel.
Das ist das Trinkwasserreservoir von Palma. Es gibt zwei Stauseen, einen weiter unten in Cortblau und in Cuba. Der ist jetzt im Moment bei 70%. Das ist viel zu wenig für März. Da müsste jetzt bei 100% sein.
Immer entlang der steinernen Wasserleitung führt der Weg vom Kuba-Stausee hoch zum Gorgeblau. Nach wenigen Kilometern zweigt der Weg ab und es geht stramm bergauf durch den Steineichenwald. Den Blick konzentriert nach unten gerichtet, weichen die Wanderer den kräftigen Wurzeln aus, die an vielen Stellen für Unebenheiten sorgen.
Wisst ihr, warum das Steineiche heißt? Guck mal, wo die rauswächst. Ne?
Aus dem Stein.
Aus dem Stein. Und die sprengen sogar unten, werdet ihr gleich sehen, wenn wir da vorbeilaufen. Die sprengen die Wurzeln, sprengen den Stein mittlerweile auseinander.
Die Risse sind alles von den Wurzeln, oder wie?
Also unten auf jeden Fall, das wirst du gleich sehen. Ne? Unten ist es
vorbei am Fuß des höchsten Berges der Insel, dem Putsch Major, führt der Weg weiter durch einen vermoosten Wald. Bis in einer Talsenke das Refugio Etos Salverts auftaucht. Die einsamste Wanderherberge der Insel. Als einzige auf dem Fernwanderweg GR221 ist sie nicht mit dem Auto zu erreichen. La Ruta de Pedra en Sec wird der Fernwanderweg auch genannt, die Route der Trockensteinmauern.
Trockensteinmauer, wie das Name sagt, Trockenstein gemacht, also ohne Zement. Natürliche Drainage, einfach durch Ablauf. Also dass kein Zement drin ist und damit kann das Wasser ganz normal ablaufen.
Nicht zuletzt diesen kunstvollen Mauern verdankt das Tramontana-Gebirge seinen Status als Weltkulturerbe. Mit ihnen entstanden jene Terrassen, die eine Bewirtschaftung der steilen Berggebiete erst ermöglichten. Zudem verhindern sie die Erosion des Bodens. Mehr als 130 Kilometer zieht sich die Route der Trockensteinmauern vom äußersten Westen bis nach Poljenza im Norden der Insel. Quer durch das Tramuntana-Gebirge, vorbei an 14 Gipfeln, über 1000 Meter. 8 Tage braucht man für diesen Fernwanderweg.
Jungs und Mädels, stellt euch drauf ein. Wir haben noch gute 2 Stunden vor uns. Der Großteil geht bergauf. Ein Teil, hier vorne steht auch Pass Lies, das ist der glatte Pass. Jies ist glatt auf Katalan und Mallorquin. Und da werden wir auch ein Seil drin hängen haben, wo wir uns festhalten können. Aber ist wirklich nichts mit Höhe oder sonst irgendwelchen problematischen Geschichten. Das packen wir alle. Ne?
Beruhigende Worte, die manch einer gebrauchen kann, als wir die entsprechende Passage erreichen. Direkt am Felsen klettert man freihändig 5 Meter in die Tiefe. Einzig eine im Stein befestigte Kette gibt Halt. Die wandererfahrene Sabine aus Schwaben nimmt's gelassen.
Etwas aufregend, aber ja, doch die Kette machbar. Ja, wenn mal so eine Leiter kommt oder, aber jetzt nicht ein richtiger Klettersteig, wo man sich anseilen muss. Das machen wir.
Nach 6,5 Stunden strammer Wanderung ist es geschafft. Ankunft in Juans Gaststätte. Die Belohnung wartet in Form von mallorquinischen Köstlichkeiten. Oliven und Aioli, frisch gebratenes Zicklein, Kroketten, Rotwein. Für Wanderführer Uhlemann ist gutes Essen nach einer langen Tagestour geradezu ein Muss. Bewusst führt er seine Gruppen dabei in die Lokale von Einheimischen, damit sie ein Stück abbekommen vom touristischen Kuchen. Aktivtourismus ist nachhaltiger Tourismus, sagt Uhlemann.
Der Aktivtourist lässt Geld da, während der Pauschaltourist, der an der Playa de Palma sein All-Inclusive-Paket bucht, nimmt an der Inselrundfahrt noch mit teil, wo er das Picknickpaket aus dem Hotel mitnimmt. Und das ist keine Nachhaltigkeit. Und das ist eben vielen meinen Kindern eben auch ein bisschen so auf den Magen geschlagen.
Im letzten Sommer empfingen sie daher die Pauschalreisegruppen am Hafen mit lautstarken Protesten. Der Tourismus tötet Mallorca, stand auf ihren Schildern. Was sie damit meinen, konnte man am Vorabend erleben. El Arenal, das Zentrum des deutschen Sauftourismus, liegt in der Nebensaison da wie eine Totenstadt. Neonlicht flackert schwach. Buchstaben aus lila Leuchtstoffröhren weisen den Weg zur Oben-ohne-Bar. Dort, wo sich sonst vor dem Schwarz der Berge am Horizont das Rot des Sonnenbrands auf goldenem Sand abzeichnet, ist Nebensaison. 17 Grad, Nieselregen. Der Niedergang des Pauschaltourismus schreitet voran. Auf der Insel strebt man ein anderes Erscheinungsbild des Küstenstreifens an. Kulinarik statt Exzesse. Champagner statt Eimersaufen. Salsa statt Schlager. Zahlreiche Baustellen zeugen von einem Wandel. Allein im Viertel El Arenal sollen 5 neue Luxushotels entstehen. 14 Millionen Touristen überfluten jedes Jahr die Insel. Nur 1% von ihnen kommt zum Wandern in die Berge. Und genau hier, sagt Uhlemann, im Individual- und Aktivtourismus liegt das Potenzial. In einer schmalen Seitengasse des Bergdörfchens Alaro am Rande des Tramuntana-Gebirges liegt das Petit Hotel d'Alaro, das 200 Jahre alte Haus eines Malers. Wer hier in eines der 7 Zimmer eincheckt, schätzt vor allem die Ruhe und Authentizität des Bergdorfes und hat mit Massentourismus nichts am Hut. Kommunikativer Mittelpunkt des Hauses ist die Sitzecke im gemütlichen Wohnzimmer. Zwischen Bücherregalen und Stehlampen bespricht und plant Wanderführerin Angela mit ihren Gästen gern die Tour des nächsten Tages. Gemeinsam mit ihrem Mann Mauro leitet sie das kleine Hotel seit 10 Jahren.
In den ersten Jahren war es schwierig, weil doch viele es noch im Sommer vor allen Dingen ans Wasser treibt, ne? Also an die Küste, an die Strände. Aber immer mehr Touristen bevorzugen es jetzt doch, in den kleinen Orten im Landesinneren zu sein, fernab vom Massentourismus.
Dazu gehört auch Olaf, Internist aus Münster. Zum 2. Mal ist er Mitt-50er zum Wandern in Alaro. Auf Mallorca schätzt er das mediterrane Flair, die Vegetation, die milden Temperaturen im Frühjahr, wenn in Deutschland noch Winter herrscht. Seit seiner Kindheit liebt er das Wandern.
Zum einen erstmal die Natur, die Ruhe, die Stille dabei, das Bei-sich-Sein, aber durchaus auch die sportliche Herausforderung. Das heißt, sich Ziele zu setzen, diese Ziele dann zu erreichen.
Dabei darf es auch ruhig mal etwas anstrengender sein. So wie gestern auf der 6-stündigen Tour quer durch die Tramuntana. Das ist mehr als ein Mittelgebirge, sagt Olaf.
Irgendwo zwischen Mittelgebirge und in Ansätzen, sag ich mal, Hochgebirgscharakter. Klar, es gibt keinen Klettersteig oder so etwas, aber es gibt schon einige Passagen, die durchaus anspruchsvoll sind. Das Terrain ist mitunter halt doch ein bisschen ruppig, ja, felsig, geröllig und so, wie man es halt dann auch aus den Alpen durchaus auch kennt.
So for today I thought that we would make some nice.
Im Esszimmer nebenan sitzen Kathleen McCormack und Donald Sharp bei einer Tasse Kaffee am Frühstückstisch.
So the idea is go to Col de Tofla to the north. With wind front to Yoseta.
Yeah.
Then Yoseta, we will take the.
Radwanderführer Mauro hat eine Karte ausgebreitet und erläutert den beiden Schotten seinen Tourenvorschlag für den heutigen Tag. Seit 12 Jahren kommen Kathleen und Donald zum Rennradfahren nach Mallorca. Die Mitsechziger lieben diesen Sport von Kindheit an. In ihrer Heimat Glasgow trainieren sie mindestens 5-mal die Woche. Wenn das Wetter zu schlecht ist, auch im Velodrom. Mallorca ist für sie der perfekte Ort zum Radfahren, sagt Kathleen.
We enjoy the scenery, the views.
Wir mögen die Landschaft, die Aussichten, schöne Pflanzen. Frühling ist hier viel früher als bei uns zu Hause. Das ist schön. Und manchmal machen wir anspruchsvolle Touren, fahren in die Berge und suchen uns größere Herausforderungen. Man hat hier viel Abwechslung. Das ist das Gute an Mallorca.
That's a good thing about Mallorca.
Wenn andere Menschen ihres Alters die Wanderschuhe schnüren und gemäßigten Schrittes die Landschaft genießen, steigen Kathleen und Donald in ihren schmalen Rennradsattel, schnallen den Helm um und heizen los.
I think we probably enjoy the speed.
Wahrscheinlich lieben wir die Geschwindigkeit. Im Velodrom sprinte ich gerne. Ich mag die Geschwindigkeit, die du beim Radfahren draufkriegen kannst. Man kann große Entfernungen zurücklegen und die Gedanken werden ganz ruhig, wenn man durch diese kleinen Straßen fährt.
Your own thoughts when you're cycling along the roads.
Yeah, I think cycling is easy on your knees.
Radfahren ist nicht so anstrengend für die Knie. Auf langen Wanderungen kann es ganz schön hart werden, aber Radfahren ist viel leichter für die Gelenke. Manche Menschen sind fürs Laufen gemacht, andere Menschen sind fürs Radfahren gemacht. Ich denke, wir sind fürs Radfahren gemacht.
Bis zu 300.000 Radfahrer besuchen Mallorca jährlich. Die meisten von ihnen rollen im Frühjahr über die Straßen. Flach ist es im Süden und Osten, wo die kleinen Buchten sind und die Strände. Hügeliger ist es im Landesinneren und richtig steil wird es im Westen, im Gebirge. Heute führt Mauro seine schottischen Gäste ganz entspannt über kleine Straßen durch Oliven- und Mandelfelder, vorbei an zwei großen Weingütern, im Blick immer den Hausberg des Dorfes, den Puig d'Alaró.
Wir sind jetzt zwischen Alaró und Binissalem, das ist der Camí des Reyer. Aber dieses Stück, das hier gerade sind, ist ein romanischer Pass. Und Alaró hat von diesem Weg zwei. Eine ist dieses Stück von Binissalem nach Alaró und dann ist das andere Stück das von Alaró nach Orient.
Nach 20 Kilometern Ankunft im 7000-Seelendorf Santa Maria. Ein Hotspot für Radfahrer. Besonders beliebt das Restaurant Café Sassini, kurz hinter dem Ortseingang. Am Zaun lehnen zig Rennräder. Hier gibt es angeblich die besten Torten der Insel, frisch gebacken von der französischen Wirtin. Bernhard Bachstein aus Brandenburg sitzt im Trikot mit seinen 4 Freunden auf der Terrasse und wartet auf seine Bestellung. Eine Woche gemeinsam Radfahren.
Wir sind jetzt nicht diejenigen, die hier trainieren wollen für einen Triathlon und hier die Kilometer abreißen, sondern wir wollen einfach nur Spaß haben. Genussfahrer mit Rennrad, ja. Man gibt auch die Tiefeinsteiger vorne in Palma. Kann man auch machen, aber jedem das Seine. So wie er es mag. Die Insel ist sehr vielseitig.
Richtig intensiv hat er mit dem Sport erst vor 10 Jahren angefangen, sagt Bernhard. Da war er 50 und hatte ein denkwürdiges Raderlebnis.
Es ist eine schöne Bergtour gewesen und ich habe gesagt, diesmal steigst du nicht ab, du schaffst das mit einmal. Und hinter mir war ein Gequassel und Gequassel und Gequassel. Ich hatte die gesamte Hotelgeschichte von der Dame gehört. Wenn ich sie vorher kennengelernt hatte, sprach sie mit dem Partner, hätten wir ja schon eher zusammen diese Tour fahren können und so und so. Mir war die Puste schon fast weg und als sie vorbeifuhr, war sie auch mindestens 75 und hat da ohne Luft holen erzählt, sie wäre wahrscheinlich 3-mal schneller gewesen, wenn sie die Klappe gehalten hätte. Das sind Erlebnisse, die machen Spaß, aber das sind dann auch Strecken, die eigentlich Leute fahren, die nur trainieren, da sind dann die Laien weniger unterwegs.
Simone aus Göttingen sitzt im wärmeren Innenraum des Restaurants zusammen mit ihrer 10-köpfigen Fahrradgruppe am Kamin. Gestern 70, heute 80. Morgen 100 Kilometer wollen sie fahren. Langsam steigern ist der Plan.
Was viele gar nicht über Mallorca wissen, ist, dass es hier ganz toll asphaltierte Gartenwege gibt, wo man wirklich auch mit dem Rennrad ganz problemlos langfahren kann. Und es ist nirgendwo huckelig oder alt, sondern teilweise sind die Straßenverhältnisse hier manchmal besser als in Deutschland, sodass man wirklich quer durch die Insel rauschen kann.
Aber am liebsten durch die Berge, ergänzt ihr Tischnachbar. Paul Dirk Tesmer lebt in Erkelenz und arbeitet als Radführer auf der Insel. Seit er pensioniert ist, sogar mehrere Wochen im Jahr.
Es gibt mehrere Routen hier. Die Küstenklassik hier von Andratsch nach Poenza, der Länge nach durch das Tramuntana, ist natürlich unvergleichlich schön. Anstrengend, sind rund 2400 Höhenmeter, aber unvergleichlich schön, das sind atemberaubende Ansichten da zum Teil. Ja, das sind rund 135 Kilometer. Wenn man ein-, zweimal hier ist, hat man so einen sogenannten Rennradvirus hier.
Ich bin reingepellt, komme aber nie wieder raus.
Wenn du dich zugreifst und ziehst, machst du mit Löchern rein, die scheiß Dinger. Weißt du, was
ich meine? Oh, nicht meine Schulter brechen.
Die Thüringer Industriemonteure sind inzwischen an der letzten Station ihres sportlichen Abenteuers angelangt. Coasteering steht auf dem Programm. Nach einer kurzen Wanderung zu den Klippen quälen sich die Teilnehmer in ihre hautengen Neoprenanzüge und bewegen sich vorsichtig über die schroffen Felsen bis dicht an den Abgrund. Von oben brennt die Sonne, unten lockt das kühle Meer. Letzte Anweisungen von José.
Well, we're going to jump now, okay? 3 meters. 5 meters, yes. Yeah. Important, please. When we are in front of the cliffs, don't go with 2 feet.
Noch ein Blick hinunter zur Orientierung und dann wird's ernst.
3, 2, 1, go! Woohoo! 3, 2, 1, go! Voilà!
Einer nach dem anderen springt in die Tiefe, schwimmt um ein paar Felsen herum, klettert auf der anderen Seite wieder hoch. Und weiter geht's zu einem höheren Absprung. 4-5 Mal das Ganze bis zur 10-Meter-Kante.
Kalt ist es, ganz, ganz kalt. Ungefähr so. Ja, ich bin schon mal aus so einer Höhe gehüpft. Das ist was ganz anderes. Ja, über den Felsen drüber ist ein bisschen Überwindung, dass man weit genug hüpft. Aber so war es später.
Das ist schön, aber ach, ist was für junge Leute. Aber ist schön. Das hier ist jetzt wieder spannend über die Leine. Mal gucken, ob ich das mitmache. Das schaue ich mir erst mal an. So von oben nach unten. So, der Klatsch ist immer, hups, Bauchbeine, Po.
Das strafft vielleicht.
Ja, man braucht halt Körperspannung. Also das machst du im Po-Klatscher.
Skeptisch schaut Anja zur anderen Seite der Klippen. Hier bereitet Alfonso die Zipline vor, spannt ein langes Seil über die Bucht und befestigt es mit Karabinern im Fels. Dann hängt er eine Rolle mit 2 Griffen hinein und fertig ist die Seilbahn ins Wasser.
Safety first.
Also das Klettern so von hier unten hoch, oh, yes, ist dann anstrengend, weil du, wenn du in das Wasser reinhüpfst, hier rüber schwimmen musst und in dem Moment schon ziemlich viele Muskeln angespannt hast. Und dann kletterst du hier hoch und weißt aber gar nicht so richtig, wo du dich festhalten sollst. Also du bist schon fix und alle, wenn du hier oben bist. Du hast hier absoluten Körpereinsatz. Super. Das ist schon Adrenalin pur, das du da hast. Weil sowas macht man nicht jeden Tag.